Wer ist der König der Erde? Es ist der Herr, mächtig und stark. Ich habe mich nicht in die Jahreszeit geirrt. Es ist nicht mehr Weihnachten, sondern wir gehen auf Ostern zu. Und dennoch passt dieser Psalm heute für diesen Palmsonntag. Der König der Erde, der Herr der himmlischen Heerscharen. Jahwe Zebaoth. Dieser Begriff, ein militärischer Begriff, drückt eine bestimmte Vorstellung aus, die wir als Christen natürlich auch teilen. Gott, der Allmächtige. Auch damals, zur Zeit Jesu, hatten Menschen diesen Glauben an den allmächtigen Gott. Und dieser Glaube hatte eine bestimmte Prägung, der sich auf das auswirkt, wie Menschen mit dem Einzug Jesu umgehen. Denn das ist der Text für heute Morgen, der Einzug Jesu nach Jerusalem. Wir lesen ihn im 12. Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Palmsonntag, die Zeit vor dem jüdischen Passafest. Jerusalem quillt aus allen Nähten. Von überall her, aus dem ganzen Umland, ja aus dem ganzen Römischen Reich, strömten die jüdischen Pilger, um am Passafest teilzunehmen. Aus einer kleinen, unbedeutenden Stadt, kann man sich heute vielleicht vorstellen wie Gladenbach oder so, kleines, unbedeutendes Dorf, irgendwo im letzten Winkel, da strömen plötzlich aus aller Welt jüdische Gläubige zum Tempel. Und aus dieser Stadt mit ein paar 10.000 Einwohnern wird quasi über Nacht eine Millionenstadt. Und Jesus geht dort auch hin. Und was erwarteten die Menschen? Natürlich wollten sie ihre religiöse Pflicht erfüllen, am Fest des Passa teilnehmen, das Passalamm schlachten, ganz wie es vorgeschrieben ist. Aber zugleich war da auch die Hoffnung, nämlich, dass der König der Erde sich verherrlicht, dass der König der Erde einzieht. Menschen, die das vorgaben, was sie sind, gab es in dieser Zeit zuhauf. Warum? Israel, Judäa war besetzt von den Römern. Es war ein Steuersystem, das wirklich den letzten Tropfen Blut aus den Leuten herausquetschte. Es war eine Zeit der Unsicherheit und der Angst, wie wir uns das heute kaum vorstellen können. Natürlich, die Menschen sehnten sich nach dem starken Mann, nach dem König, der die Römer vertrieb, Gerechtigkeit aufrichtete und ein Friedensreich brachte. Nicht nur das, die alttestamentlichen Verheißungen, hier in unserem Text sind ja zwei erwähnt, einerseits aus den Psalmen, andererseits aus Zacharia, die reden ja davon, dass Gott selbst kommt, dass er sein Volk befreit, dass er alles neu macht. Die Erwartung war, ja, der Messias, der Gesalbte Gottes wird kommen Aber diese Erwartung war wie in so einem Tunnelblick. Nicht alles, was Gott in seinem Alten Testament gesagt hatte, wurde dabei berücksichtigt. Nein, man schaute nur auf den starken, mächtigen Gott, der natürlich die Römer hinausschmiss und der sich dann auf den Thron Davids in Jerusalem setzt und wie ein König, wie einer unserer Politiker mit dem Schwert, mit der Polizei, mit dem Militär regiert. Und Jesus nun, er kommt. Und die Menschen sagen, dieser Jesus, der könnte es sein. Der könnte der verheißene Messias sein. Und wenn er jetzt nach Jerusalem hineingeht, wer weiß, vielleicht wird er dann zur Revolution aufrufen. Vielleicht wird er mit einem Machtwort die Römer vertreiben. Gott wird eingreifen. In unserem Text sehen wir, dass Jesus zunächst ganz anders reagiert. Er besteigt nicht etwa ein Streitross. Er besteigt nicht etwa den Kriegswagen. Er fährt nicht mit der großen goldenen Karosse vor. Er hat keine Armee von Panzern hinter sich. Nein, Jesus steigt auf einen Esel. Und wenn die Menschen damals eines wussten, dann das: Krieg kann man nicht mit einem Esel führen. Ein Esel ist untauglich, um eine Stadt zu erobern. Und Jesus macht damit deutlich, er akzeptiert, dass die Menschen ihn als König erwarten, aber zugleich macht er deutlich, ich bin ein ganz anderer König, als ihr erwartet. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, Jesus war im Himmel. Er war bei Gott. Ihm standen die Engelsarmeen zur Verfügung. Er hätte tatsächlich mit Gewalt kommen können, alle seine Feinde vernichten und sein Reich aufrichten können. Und die Menschen haben darauf gehofft. Aber hätte das wirklich die Probleme, die wir hier auf der Erde haben, hätte es das gelöst? Dass Machthaber kommen und gehen, das kennen wir. Dass jeder Machthaber kommt und sagt, ich habe die Lösung für alle Probleme, kennen wir auch. Aber dass die Machthaber gehen und unsere Probleme bleiben, kennen wir auch. Nein, Jesus weiß, die Probleme der Welt, sie müssen grundsätzlich geändert werden. Und die Lösung dazu liegt im menschlichen Herzen. Wir wollen keinen Krieg mehr, aber die Lösung darin liegt nicht zu sagen, lasst uns alle Waffen abschaffen. Nein, der Krieg beginnt in dem Hass, der im menschlichen Herz ist. Und wir sagen auch gerne, ja, wenn die anderen, wenn mein Chef, der mich nicht mag, wenn die unbequemen Arbeitskollegen, wenn mein Ehepartner, wenn meine Kinder, wenn sonst irgendjemand weg ist, dann wird alles anders. Aber das merken wir doch. Wenn der Chef wechselt oder wir die Arbeitsstelle wechseln, auf einmal kommt ein neuer Chef, der genauso ist wie der alte. Wenn Menschen den Ehepartner wechseln, merken sie auch, hoppla, ich habe die gleichen Probleme von vorne. Nein, das löst es nicht. Unser Herz muss geändert werden. Und dazu geht Jesus nach Jerusalem. Dazu steigt er ans Kreuz. Denn sein Tod, dass er sein Blut für uns vergossen hat, das ist der einzige Weg, wirklich unser Herz geändert zu haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch beim Einzug in Jerusalem. Und da ist die Rede davon, dass das Volk sich unterhält. Dass Menschen, eine riesige Gruppe von Menschen unterwegs sind, vielleicht eine Schulklasse, wie sie auf dem Schulausflug ist, da sitzt man im Bus ein paar Stunden und redet miteinander über die Themen, die so anliegen. Wenn man in einer Gruppe einen Besuch macht irgendwo, redet man miteinander, was einen so umtreibt. Und da stellt man nun fest, dass das Volk redet. Wir hier, das Kirchenvolk, wir reden auch. Und das Interessante ist, es gibt Kirchenmitgliedschaftsbefragungen und allerlei Statistiken. Und da wurden Kirchenmitglieder gefragt, glauben Sie an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten? Und das ist nicht erstaunlich, es ist das erschreckende Ergebnis ist, die Zahlen variieren hier je nach Befragung, die man so anschaut, aber mindestens 30% der Kirchenmitglieder sagen, ich glaube nicht an die Auferstehung der Toten. Manche Befragungen sagen, 60% der Kirchenmitglieder sagen, ich glaube nicht an die Auferstehung der Toten. Das ist schon verwunderlich für eine Kirche, die sagt, wir verkünden, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Aber schauen wir noch einmal genau hin, was beim Einzug Jesu nach Jerusalem über das Volk gesagt ist. Da heißt es nämlich, das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Vorher in Bethanien, Lazarus, ein guter Freund von Jesus, er war gestorben. Beziehungsweise er ist schwer krank. Maria und Martha schicken noch nach Jesus, komm doch und heile deinen guten Freund. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, lass uns erstmal 3 Tage etwas anderes machen. Und dann war Lazarus mausetot, ins Grab gelegt. Und als Jesus nach Bethanien kommt, Maria und Martha sind verzweifelt, weil Lazarus gestorben ist und Jesus sie enttäuscht hat. Und die Menschen sagen, geh nicht ins Grab, denn der stinkt schon. Der ist schon am Verwesen, der ist jenseits von Gut und Böse, dem kannst auch du, Jesus, nicht mehr helfen. Und Jesus, er ging hinein, rief Lazarus, und Lazarus ist von den Toten auferstanden. Und offensichtlich ein Teil dieses Volkes, das hier versammelt war, miteinander redete, hatte das mitbekommen. Und sie redeten miteinander. Hast du gehört? Jesus vor ein paar Wochen hat diesen Lazarus aus den Toten erweckt. Ah ja, habe ich mitbekommen. Und den Lazarus, den habe ich danach wieder gesehen. Und man unterhielt sich so, wie wir uns ganz alltäglich unterhalten. Es war nicht so, dass einer von dem Volk auf eine Kanzel hinaufgestiegen wäre und das verkündet hätte. Es war nicht so, dass einer zum Sprecher gewählt wurde, verkünde mal hier bitte, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hätte. Nein, einfach so ganz alltäglich wurde diese Neuigkeit verbreitet. So wie wir miteinander reden, so wie wir twittern, einfach austauschen, was uns auf dem Herzen bewegt. Und dann war da die andere Gruppe des Volkes. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Und das stellen wir doch auch heutzutage fest. Menschen haben tatsächlich dieses Verlangen, dass das Leben heil wird, dass das Leben ganz wird, dass diese Probleme, die wir mit uns selbst und anderen haben, dass es dafür eine Lösung gibt. Und wenn wir das hören, werden die Ohren spitz und die Menge kommt hin. Natürlich sucht diese Menge auch in verschiedenen anderen Angeboten eine Lösung darauf, aber wenn Christen anfangen zu verkünden, Jesus hat die Macht über Leben und Tod, dann fängt das an zu interessieren. Und dann gibt es aber noch die dritte Gruppe, die Pharisäer. Sie sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Und wie ich das letzte Mal hier war, schon gesagt habe, Pharisäer, das sind wir. Das sind wir, die wir sonntags in die Kirche kommen, die wir in der Kirche engagiert sind, die wir vielleicht sogar beruflich mit dieser Kirche zu tun haben. Wir sind die Pharisäer. Und tatsächlich, wir Frommen, wir Engagierten, wir Braven, wir Pharisäer verhalten uns tatsächlich so. Warum? Nun, zunächst einmal, wenn jemand kommt und wirklich sagt, ich hatte eine große Unordnung in meinem Leben. Mein Leben war nicht in Ordnung, es war im Chaos. Und dann kam Jesus und er hat mich neu gemacht. Ich war ein Lügner, war eingesperrt in meinen Lügen. Ich selber kam nicht mehr heraus. Das Einzige, was mir vor Augen stand, war vielleicht noch der Gedanke an Selbstmord. Aber sein Kreuz hat es mir ermöglicht, umzukehren. Seine Vergebung hat es mir ermöglicht, anderen zu sagen, ich bin ein Lügner, hier habe ich gelogen, die Wahrheit ist folgendes. Wenn aber so jemand in unsere Kirche kommt, wie gehen wir oft damit um? Ah nee, der hat einen Makel. Diejenige die lebt unordentlich. Wir schauen auf das, was vergangen war, aber nicht auf die Änderung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Oder wie ist das mit unseren unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen? Als ich jünger war, gab es, da wo ich so unterwegs war, diesen Spruch, ein Bein, das sich zum Tanz bewegt, das wird im Himmel abgesägt. Und es gab sicherlich eine Zeit, wo dieser Spruch Berechtigung hatte, weil Tanzen da zu allerlei anderen ungesunden Sachen führte. Aber diese Verallgemeinerung, dass man nicht vielleicht auch für Gott zur Ehre tanzen darf, ja, dass die Bibel sogar sagt, tanzt für den Herrn, wurde ausgeblendet. Wir Frommen, egal ob modern fromm oder altmodisch fromm, so fromm, so fromm, wir haben alle die Tendenz, so zu reagieren. In der Kirche braucht es eine Orgel, ohne Orgel geht es nicht. Nein, in der Kirche braucht es eine Band und Trommeln. Ganz beliebig und sehr schnell sind wir als Pharisäer dabei zu sagen, nee, die anderen wollen wir nicht, weil die sind ja offensichtlich attraktiv und die ziehen uns die Leute ab. Der christliche Neid. Und dann gibt es da noch etwas. Wir haben es gehört, dass die Volksmenge, dass sie davon redet, was sie mit Gott, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Nun, im Gespräch mit Christen stelle ich immer wieder fest, Christen erleben eine ganze Menge mit Gott. Unser Leben ist wirklich so, dass wir für uns selbst sagen können, ja, da habe ich gespürt, dass die Sache mit dem Evangelium, die Sache mit dem Kreuz, dass das keine Fadengeschichte ist, sondern dass sie sich in meinem Leben auswirkt. Und doch haben wir Angst, darüber zu reden. Es ist so klein, so unscheinbar, kann man so leicht wegerklären. Und wir sind dann lieber die Pharisäer, die nach unseren selbstgestrickten Regeln leben, als einfach darüber zu erzählen. Oder aber andersherum, dass wir meinen, ich muss eine tolle Geschichte von dem erzählen können, was ich mit Gott erlebt habe. Und das führt zu zwei Sachen. Das eine ist, dass Menschen über das Erlebnis reden, mit dem ihr Glaube angefangen hat, der Meilenstein auf ihrem Weg mit Jesus Christus. Auch wenn das schon 20, 30, 40 Jahre her ist. Wo jeder sagt, diese Geschichte habe ich schon 50 Mal von ihm gehört. Hat er denn seither nichts mehr mit Jesus Christus erlebt? Wo quasi die Konservendose christlicher Erfahrung aufgemacht wird und jeder merkt, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. Und dann gibt es da leider auch noch die andere Gruppe, die vielleicht eine Erfahrung mit Gott gemacht hat, vielleicht auch nicht, aber dann anfängt, das etwas aufzublasen, dass es sich großartiger anhört, dass wenn ich bete und ich merke, mein Schnupfen wurde geheilt, kann ich erfahren, aber auf einmal wird aus dem Schnupfen mehr. Mein Asthma ist weggegangen, obwohl ich vielleicht nie Asthma hatte. Dass wir anfangen, ja, ich muss etwas darstellen. Ich muss mehr sein, als ich bin. Ich muss mit Gott mehr erlebt haben, als ich tatsächlich erlebt habe. Aber darum geht es gar nicht. Sondern nur tatsächlich davon zu erzählen, von diesen kleinen Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Und das ist nämlich das, was hier passiert. Das Volk, einfach eine große Gruppe von Leuten, wo keiner hervorgehoben ist, sondern einfach untereinander geredet wird. Sie erzählen von dem, was passiert ist. Natürlich würden wir jetzt vielleicht sagen, ja Moment, wir haben doch nicht erlebt, dass Jesus jemand vom Tod erweckt hat. Nun, erstens gibt es das heutzutage tatsächlich. Aber vor allem erleben wir doch hoffentlich, dass Jesus unser Leben vom Verderben erlöst hat, dass er uns tatsächlich neu belebt hat. Und wer schon einmal in so einer Situation war, so ein selbstgebautes Lügengebäude, das uns von anderen abschottet und uns einschnürt, und uns den Atem zum Leben raubt. Und der dann die Erfahrung gemacht hat, ja, das Wort vom Kreuz, es zerstört diese Mauern, es sprengt diese Mauern und es macht mich frei, dass ich neu atmen kann. Der hat erfahren, ja, Jesus Christus hat wirklich die Macht, den Tod zu überwinden. Der Tod fängt nämlich nicht erst dann, wenn ich draußen auf dem Friedhof in meiner kleinen Holzkiste liege, sondern der Tod fängt da an, wo er in meinem Leben regiert, wo er mein Leben zerstört. Und da denke ich, haben wir Christen sehr viel zu erzählen. Vielleicht sagen dann andere, ah nee, das kann man psychologisch wegerklären, das ist doch eingebildet und so weiter. Tut nichts zur Sache. Es geht lediglich darum zu erzählen, wo mir klar geworden ist, ja, hier habe ich Gottes Finger in meinem Leben gespürt. Das ist gut so. Und dann ist es gut zu sehen, dass hier steht, das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, also ans Kreuz geschlagen und auferstanden ist, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Es geht uns Christen oftmals so, dass scheinbar lange Zeit nichts passiert. Dass wir nicht verstehen, was Gott tut, dass wir fragen, was hat das alles für einen Sinn, wozu soll das gut sein? Und manche dieser Fragen werden vielleicht erst in der Ewigkeit beantwortet. Passiert aber auch sehr oft, dass nach Monaten, nach Jahren plötzlich eine Wendung eintritt und wir plötzlich sagen, ah, dazu war das gut. Das hat mich verändert. Ja, wunderbar. Ich hatte zwei große Problembereiche in meinem Leben. War sehr ferne von Gott. Und als Gott gnädig war und mir doch nochmal die Umkehr geschenkt hat, der eine Problembereich löste sich quasi im Nu auf, war nicht mehr da von einer Woche zur anderen. Und der andere Problembereich, da tat sich irgendwie nichts. Und ich wusste, aus eigener Anstrengung passiert da nichts. Das Volk damals wusste, wir können jemanden zum König machen, aber das löst unsere Probleme nicht. Und das Einzige, was das Volk da tut, ist, dass es sagt, wir wollen bei Jesus bleiben. Die Jünger, dass sie sagen, wir wollen bei Jesus bleiben. Und ich habe gesagt, ich möchte bei Jesus bleiben. Tu du dein Werk an mir. Und ich habe dann nach langer, langer Zeit gemerkt, hoppla, Gott hat mich tatsächlich verändert. Hat den Tod, der in meinem Leben war, überwunden. Und so ist das oftmals in unserem Leben. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns fromm anstrengen, sondern allein, dass wir sagen, ja, Jesus, bei dir will ich bleiben. Und ich erlaube dir, mein Leben zu verändern. Ob das jetzt in einem Moment ist, ob das ein paar Wochen dauert oder lange braucht oder vielleicht sogar in der Ewigkeit erst fertig ist, liegt nicht bei mir, das zu entscheiden. Und dann verstehen wir, dass tatsächlich dieser Einzug an Jerusalem, dass das nicht nur ein Geschehen von vor 2000 Jahren war, sondern dass wir, wenn wir so Jesus erlauben, dass wir dann als erstes gelassen sind. Nicht ich bin der König der Ehre, nicht ich bin der, der alle Probleme in meinem Leben, in meiner Umwelt, in der Welt lösen muss, sondern ein anderer, der für mich ans Kreuz, für diese Welt ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, der tut das. Und der hat die Macht dazu. Seine Auferstehung beweist es. Und das Zweite ist, dass wir erleben, manchmal früher, manchmal später, dass wir aber tatsächlich erleben, Jesus überwindet den Tod in unserem Leben. Und wir anderen davon weitererzählen können. Und das gibt dann auch die Hoffnung für unser Kirchenvolk. Für diese 30, 60, was weiß ich, wie viel Prozent, die sagen, ich glaube nicht, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und mit diesem Kreuz fange ich auch nicht so viel an. Aber irgendwie bin ich halt Teil dieses Kirchenvolks. Sehr schnell könnten wir sagen, ja, was müssen wir denn tun? Eine Aktion, ein Event, um es den Leuten um die Ohren zu schlagen. Wir sehen hier beim Einzug in Jerusalem, es ist ganz einfach. Einfach nur im Alltag von dem erzählen, was wir im Glauben erleben. Und wir haben, wie gesagt, Angst davor. Brauchen wir aber nicht. Es kommt nicht darauf an, dass ich alles erklären kann, nicht darauf an, dass es großartig ist. Nein, wichtig ist nur, dass ich es erlebt habe und gemerkt habe, ja, Gott wirkt. Alles andere kann ich Gott überlassen. Und vielleicht wünsche ich mir sehr oft, dass unsere Gottesdienste, wenn so eine Kultur des Austausches da ist, dass unsere Gottesdienste dann auch geprägt sind. Dass wir bei den Abkündigungen oder vor dem Segen, dass jemand noch sagt, diese Woche habe ich das mit Gott erlebt. Aber für den Anfang, dass wenn wir rausgehen, dass wir nicht gleich in unsere Häuser verschwinden, sondern da vielleicht noch mit unserem Banknachbar, mit denen hinter uns, vor uns, kurz ins Gespräch kommen und sagen, diese Woche war das. Ehrlich sind. Tatsächlich auch sagen, mir geht's bescheiden. Ich sehe gerade nicht mehr ein und aus, einfach offen voreinander sind. Warum? Weil auch das eine große Chance bringt, über den auferstandenen Lazarus zu reden. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer jungen Studentin, die erzählte davon, wo sie der Schuh drückte, dass sie wirklich nicht mehr ein und aus wusste. Sie war einfach offen und ehrlich. Und ich sagte ihr dann, ja, das kenne ich. In dieser ähnlichen Situation war ich auch schon einmal. Hat längere Zeit gebraucht, aber dann hat Gott dies und jenes getan. Ich habe nicht angefangen, einen großen theologischen Vortrag zu halten, nicht angefangen, irgendeine Aktion vorzuschlagen, sondern einfach nur, sie in meinem Leben teilhaben zu lassen, wie sie mich an ihrem Leben teilgelassen hatte. Und beim nächsten Gespräch sagte sie dann wieder, du, das hat mir geholfen, das hat mir Mut gegeben, weiterzugehen. Und ich glaube, einige Wochen später sagt, ja, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Nicht, weil ich irgendwas Besonderes gemacht hätte, sondern nein, nur weil ich ein einfaches, kleines Licht im Kirchenvolk war. Erzählt davon habe, was ich mit Gott erlebe und darauf reagiert habe, was andere davon erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und dann werden wir tatsächlich erleben, dass Jesus Christus der König der Ehre ist, dass er gekommen ist und dass er unser Leben verändert. Nicht wie wir es erwarten. Damals haben die Leute einen großen, starken Mann erwartet, der die Römer militärisch besiegt und dann ein irdisches Königreich aufbaut. Wir haben uns auch unsere Vorstellungen, wie Gott denn wirken soll. Aber unsere Vorstellungen ist egal. Solange wir sagen, ja, ich möchte mit Jesus unterwegs sein, solange werden wir immer wieder aufs Neue erfahren. Er ist der König der Ehre. Und er hat wirklich die Macht, unseren Tod zu überwinden und uns sein Leben zu schenken. Amen.